Und ich bin jemand, der gerne mit Menschen arbeitet und ich halte auch gerne mehrere Bälle in der Luft und ich bringe auch gerne Leute zusammen und ich bringe auch gerne Themen zusammen und ich rede auch gerne über Musik tatsächlich, auch über andere Sachen.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Petra Ries.
Moin zusammen und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack. Wir sind in Staffel 2 in der ersten Folge. Ich sitze nicht allein im Studio. Wir sind wieder hier im schönen Bunker im Studio Bassomatik in der Feldstraße, auch wenn das hier gerade eine Riesenbaustelle ist mit diversen Unwägbarkeiten für die Bewohner des Bunkers. Aber das wisst ihr bestimmt alle als Hamburger und Hamburgerin. Der Dom ist auch noch nebenan. Es geht wieder rund in Hamburg im Sommer. Und rund ging es auch in der Jazz Moves Redaktion. Es gab eine personelle Änderung. Und zwar hat Jan Persch jetzt zum Sommer die Redaktionsleitung abgegeben und auch die Moderation im Jazz Moves Schnack. Und deswegen begrüße ich hier gegenüber von mir heute Petra Ries.
Hallo, willkommen.
Hallo, liebe Petra, schön, moin, dass moin. Du da bist. Petra hat ab sofort die Redaktionsleitung inne bei Jazz Moves und wir werden ab jetzt gemeinsam den Jazz Moves Schnack co-moderieren, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue.
Da bist du nicht alleine.
Ja, und wir dachten uns, heute Beginn der zweiten Staffel, dass wir einfach Petra auch mal ein bisschen vorstellen. Und ich habe jetzt über dich quasi recherchiert und bei Leuten, die eigentlich ja diejenigen sind, die die Fragen stellen, ist das gar nicht so einfach, weil es viel weniger Material im Internet gibt. Und ich habe mich aber so ein bisschen durchgegraben und würde einfach mal sagen, was ich gefunden habe. Und dann kannst du mir ja sagen, ob das stimmt oder ob es was zu ergänzen gibt. Oder ob.
Schauen wir mal, würde ich sagen.
Also Petra Ries, Moderatorin, Redakteurin, Autorin, in diversen Programmbeiräten schon gewesen, unter anderem bei NDR Kultur, MDR Kultur und im Deutschlandradio Kultur. Du bist geboren in Bad Brückenau. Ich musste kurz nachschauen, wo das ist. Das ist in Unterfranken.
Ja.
Also noch Bayern.
Das ist noch, Vorsicht, ganz dünnes Eis für eine Fränkin natürlich.
Aber schon ganz quasi an der hessischen Grenze.
Das ist kurz vor der hessischen Grenze, genau. Das nördlichste, das heißt deswegen Bad, das ist das nördlichste bayerische Staatsbad tatsächlich.
Ah.
Wo Ludwig der Erste ein paar Bauten hingestellt hat im 19. Jahrhundert und offiziell bzw. angeblich mit Lola Montez, seiner Geliebten, sich dort regelmäßig im Sommer rumgetrieben hat.
Genau. Studiert hast du in Perugia, in Hannover, in Würzburg und Saarbrücken und zwar Musikwissenschaften, Romanistik und Germanistik. Ist das richtig?
Das stimmt. Die Reihenfolge kann man vielleicht korrigieren. Ich habe in Würzburg und Saarbrücken studiert, Musikwissenschaft, Literatur und Romanistik. War dann auch mal einen Sommer in Perugia an der Universität per Stranieri. Und in Hannover war ich ein bisschen später. Da habe ich dann nämlich noch, da war ich schon im Job, habe schon als Journalistin gearbeitet, habe Kulturmanagement noch ein Jahr an der Leibniz-Universität sozusagen draufgesattelt. Weil mich eben auch Konzertorganisation interessiert, wie Künstlerverträge laufen und all das, was damit zu tun hat.
Sehr gut.
Das war eine gute Geschichte.
So, das habe ich nicht rausgefunden. ich habe mich auch so ein bisschen auf deinen Social-Media-Seiten umgeschaut. Das mache ich auch immer bei allen Gästen, die kommen.
Ja.
Also je nachdem, ob es überhaupt was zu sehen gibt. Und habe da so eine Mischung gefunden aus ganz viele Konzertfotos natürlich, ganz viele Naturfotos, woraus ich schließe, dass du dich gerne in der Natur auffällst. Du warst ja auch, glaube ich, gerade erst in einem Ferienhaus in der Natur.
Eine Freundin hat mich da untergebracht in ihrem Ferienhaus. Das ist ganz süß, da oben in Bühnsdorf. Mhm. Das ist ein mini kleines Dorf, 825 Jahre alt, am Wittensee. Das ist von hier aus anderthalb Stunden, also Richtung Rendsburg, dann aus dem Zug raus und in den Bus steigen, 20 Minuten noch ein Stück über die Felder fahren und dann ist man da. Und da gibt es vor allen Dingen ganz viele tolle Spinnen, habe ich festgestellt. Und es ist einfach wunderschön. Du hast da deine Ruhe. Es gibt einen ganz entzückenden kleinen Bäckerwagen. Und es gibt eine sehr, sehr schöne alte Kirche, die es lohnt zu besuchen. Und da kann man auch tolle Konzerte machen. Und ich glaube, da gibt es auch schon ein paar Planungen.
Ah, also, schön.
Insofern, und es ist unglaublich ruhig.
Ja, das klingt gut. Sowas brauche ich auch demnächst mal. Ja. Dann habe ich noch zwischendurch Fotos. Ich glaube, das waren Tanzschuhe.
Tango-Schuhe.
Tango-Schuhe gesehen und diverse Kaffee- und Espresso-Tassen. Und ich habe aber auch irgendwo gesehen, dass du gepostet hast, Elftes Gebot, Espresso niemals to go. Das fand ich sehr sympathisch. Das sehe ich auf jeden Fall genauso.
So sieht's aus. So sieht's aus.
Also. Was hat es denn mit den Tanzschuhen auf sich?
Ich habe argentinischen Tango mal eine Weile getanzt. Und momentan fällt es mir ein bisschen schwer, wieder reinzukommen. Das war auch so, die Schulen waren ja auch lange, lange zu.
Ja.
Und dann habe ich aber auch mal eine Zeit lang, von daher hätten auch normale Tanzschuhe da stehen können. Ich habe auch ein paar Jahre Standard getanzt, weil es nicht so ganz leicht ist, immer einen passenden Tango-Partner zu finden. Mhm. Also wenn jemand Lust hat, argentinischen Tango zu tanzen.
Meldet euch bei uns.
Meldet
auf der Seite. Klar, warum nicht?
Ganz genau. Nee, das ist eine unheimlich schöne Musik und ich tanze einfach gerne. Und das ist eine tolle Form, auch zu kommunizieren, finde ich.
Das glaube ich.
Also das ist eine ganz, finde ich auch schöner als den normalen Standardtanz, muss ich auch tatsächlich sagen. Mhm. Also,
das ist jetzt ein Thema, mit dem ich mich tatsächlich überhaupt nicht auskenne. Ich habe nicht eine Stunde Tanzkurs in meinem Leben besucht.
Ja, das ist interessant. Für viele Leute ist das ja teilweise ziemlich spießig und hat auch solche Elemente. Mhm. Der argentinische Tango ist dann wieder weniger spießig, deswegen ist er, glaube ich, auch so beliebt. Und ich mag den argentinischen Tango deswegen so gerne, also auch vom Tanzen her, weil der hat tatsächlich was, ich gehe jetzt mal in die Kurve, nämlich der hat tatsächlich was mit Jazz zu tun, weil du musst viel improvisieren. Also du lernst so ein paar Basics. Also Grundbewegungen, Grundschritte. Aber was dann im Tanzen passiert, das ist sehr, sehr viel freie Improvisation in erster Linie vom Mann. Aber die Frau ist gar nicht so passiv, wie vielleicht das Klischee einen Glauben machen möchte. Und in Standardtänzen, in normalen europäischen Standardtänzen, ist es wirklich sehr viel restriktiver, welche Figuren es gibt, die sind da vorgeschrieben. Und da ist zwar auch ein bisschen Spiel möglich, aber ich fand im Tango immer was schöner. Also da kann man ein bisschen mehr ausprobieren.
Ich finde Tango auf jeden Fall sehr ästhetisch, mir das anzuschauen, weil ich die Körperspannung immer ganz toll finde. Ja. Und das ist ja so ein, man sagt ja, glaube ich, auch, dass es ein sehr, sehr leidenschaftlicher Tanz ist.
Ja.
Und eben die Körperspannung und wie man dann gemeinsam so aufeinander eingehen muss, was ja auch eben sehr improvisatorisches Element im Jazz ist, dass man einfach fühlt und oder hört oder spürt, was passiert und sich dann danach richtet oder dann Impulse gegenseitig gibt. Das finde ich auf jeden Fall spannend.
Ganz genau, so funktioniert das auch. Mhm. Also du musst erst tatsächlich, in meiner Tango-Schule damals, mussten wir erstmal wirklich eine ganze Zeit lang einfach nur mal rückwärts gehen oder beziehungsweise einfach nur gehen und auf den anderen reagieren, ohne dass man sich anfasst. Also einfach, dass du spürst, was passiert, was kommt vom anderen und dann gehst du da mit. Das macht auf Dauer sehr sensibel oder das kann einen sehr sensibel machen oder zumindest sehr aufmerksam.
Ja, das glaube ich, das ist spannend. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich was jetzt nach Corona niemandem von uns schaden würde, weil wir es ja zum Teil schon fast verlernt haben, mit Leuten zu interagieren und umzugehen.
Ganz genau.
Und da reinzufühlen in die Situationen. Aber wie bist du denn dann nach den ganzen Studiengängen und auch noch nach Perugia beim Radio gelandet?
Beim Radio bin ich streng genommen schon relativ früh gelandet. Es gibt furchtbar verräterische Beweisbilder von mir, als ich 10 war und irgendwie das Wohnzimmer meiner Eltern blockiert habe mit meinem kleinen Philips, das ist Werbung, schneiden wir wahrscheinlich raus, mit meinem kleinen mit meinem kleinen Kassettenrekorder, damals gab es das ja noch.
Ja.
Und was natürlich auch, und habe dann eben Fernsehshows aufgezeichnet und das Schild rausgehängt, Achtung Aufnahme, also war schon. Nee, aber jetzt mal Scherz beiseite, das war tatsächlich, war so. Aber beim Radio bin ich dann gelandet, als ich schon studiert habe und habe während meines Studiums im Prinzip schon angefangen, Programme zu machen und dann irgendwann Beiträge zu machen. Also parallel zum Studium bin ich da reingerutscht. Also journalistisch habe ich schon, das hat mich schon immer interessiert.
Ja.
Ursprünglich dachte ich, es wird mal Print werden.
Ja.
Also so diese üblichen Sachen, die man so macht, Schülerzeitung, so Lokalpresse und sowas. Und dann war es im Prinzip der Lokalität geschuldet, als ich dann in Saarbrücken landete. Da gibt es ja einen Sender, den Saarländischen Rundfunk, ungefähr so groß wie Radio Bremen. Und dadurch aber auch ganz fein. Man hat viel Möglichkeiten, was auszuprobieren, weil es einfach kleiner ist und nicht so ein Riesenschiff wie andere Anstalten. Und und da gab es die Möglichkeit über einen Bekannten damals aus meinem Chor, der beim Radio arbeitete, und die brauchten dann noch jemanden. Und
So ging das los. War das direkt Musikjournalismus oder war das auch Politik, gesellschaftliche Themen? Oder
das war direkt Musikjournalismus quasi, ja.
Und hattest du dich dann auch direkt schon auf eine bestimmte Richtung spezialisiert oder hattest du zu der Zeit schon ein bestimmtes musikalisches Interesse an einer bestimmten Stilistik?
Also mich haben immer die Grenzbereiche interessiert, tatsächlich schon immer. Also ich bin vom Haus aus ja eine studierte Musikwissenschaftlerin, ja. Also das heißt, habe diese ganze Klassikgeschichte, war aber immer viel im 20. Jahrhundert unterwegs. Habe meine ersten Jazz-Erfahrungen, das war tatsächlich Bebop, Charlie Parker so mit 16, 17, 18 und habe dann auch meine Abschlussarbeit über ein Thema geschrieben, Einfluss des Jazz auf das war damals ein französischer Komponist, Jean Wiener, kennt keiner, ist so frühes 20. Jahrhundert, so Erik Satie Zeit ungefähr. Und der hat damals in seinen Klaviersachen so Blues-Elemente schon mal mit reingepackt und das waren so die Experimentalformen, vor allen Dingen in Frankreich. Paris war ja die erste Jazzstadt in Europa neben Berlin. Und und darüber habe ich geschrieben, also das hat mich schon immer interessiert. Ich habe selber auch gejazzt, hatte eine kleine Combo, war in der Uni Big Band.
Du hast Klavier und Geige gespielt, oder?
Ja, genau.
Habe ich mir das richtig gemerkt?
Genau.
Gab es da auch mal Ambitionen, das hauptberuflich zu machen, also Musikerin zu werden?
Ja, es gab schon Leute, die gesagt haben oder mir das nahegelegt haben, dass ich das, es wäre doch eine gute Idee, ne? Mal 4 Monate ordentlich üben. Und ich war mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ich war damals schon innerlich so ein bisschen auf dieser journalistischen Fährte und war mir auch nicht ganz sicher. Und ich glaube, heute würde ich das anders entscheiden tatsächlich. Und würde auch, deswegen finde ich so toll, dass du dich dafür entschieden hast. Also es muss ja beides geben. Muss beides geben. Ich glaube, wenn ich es wirklich hätte machen wollen, dann hätte ich es wahrscheinlich durchgezogen.
Ich habe ja mein erstes Studium war ja Kulturwissenschaften. Das war ja mein erster Abschluss, den ich gemacht habe. Ich habe auch Germanistik studiert und habe das abgeschlossen und habe danach noch Musik studiert. Und ich glaube, mein kulturwissenschaftliches Interesse, das ich immer noch habe, ist mit der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast so gerne mache, weil ich das ganz toll finde, mit Menschen über Musik zu sprechen und das einfach nochmal eine ganz andere Ebene ist. Und ich glaube, da kommt dieses Interesse dann doch wieder durch, aber trotzdem fühle ich mich absolut im richtigen Beruf. Aber ich merke, dass die andere Seite schon auch noch da ist, weil ich das Studium ganz, ganz toll fand, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch, dass das ganz toll ist. Du musst es halt mögen und du weißt es ja als Musikerin, du musst dich einfach auch wirklich stundenlang mal mit dir und dem Instrument und auch musst du dich durchquälen.
Ja.
Und ich bin jemand, der gerne mit Menschen arbeitet und ich halte auch gerne mehrere Bälle in der Luft und ich bringe auch gerne Leute zusammen und ich bringe auch gerne Themen zusammen und ich rede auch gerne über Musik tatsächlich, auch über andere Sachen. Man findet mich eben ja manchmal auch an Seen, man findet mich auch gerne mal in einsamen Galerien. Ja, das mag ich auch sehr. Oder auf dem Fahrrad unterwegs und so. Aber von daher war eben diese Neugier auf verschiedene Gebiete dann eben doch.
Weißt du noch, wer dein allererster Interviewpartner oder Partnerin war?
Ja, das weiß ich noch. Das war kein Jazzer, sondern das war tatsächlich ungelogen Udo Lindenberg.
Was? Wie kam das denn?
Du, da war ich damals eben also eine kleine Reporterin beim Saarländischen Rundfunk und damals gab es noch sowas wie eine berühmte Popwelle wie die Europawelle und die richtete die Goldene Europa aus.
Ja.
Damals ein ganz großer Poppreis. Und den hat damals auch mal Udo Lindenberg bekommen. Beim gleichen Konzert übrigens auch Gianna Nannini mit dabei. So. Und dann hat man mich eben losgeschickt, mit Udo Lindenberg zu sprechen und ein paar O-Töne einzufangen und einen Beitrag zu machen über, wie er das findet und alles das. Und das
hast du ihn verstanden? Ich habe ihn letztes Jahr das erste Mal persönlich getroffen und ich musste kurz mich an den Dialekt gewöhnen.
Nee, ich habe ihn schon verstanden. Das Witzige war nur, er war furchtbar nett, aber irgendwie hat er auch ein bisschen den Spieß umgedreht und dann habe ich plötzlich festgestellt, ich beantworte seine Fragen.
Ja. Was hat er dich denn gefragt?
Das ist jetzt eine das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Also es kann nichts Schlimmes gewesen sein. War nichts Schlimmes. Aber ich weiß noch es. Nee, aber ja.
Und was war in deiner beruflichen Karriere als Journalistin bisher eins der spannendsten Interviews, an das du gerne zurückdenkst vielleicht? Oder eins, das dich vielleicht auch irgendwie nachhaltig geprägt oder beeinflusst hat?
Das ist wirklich, da gibt es wirklich mehrere. Also ich bin ja auch verschiedenen Menschen begegnet, tatsächlich nicht nur Musikern.
Ja.
Gerade auch in den letzten Jahren da mehreren Menschen begegnet. Da bin ich mal zum Beispiel einer ganz tollen Ameisenforscherin begegnet. Das hat mich nachhaltig beeinflusst, weil ich jetzt seitdem, die hat ein Buch über Ameisen geschrieben, die zieht Ameisenvölker um. Die lebt davon, dass die Ameisennester umzieht, wenn zum Beispiel irgendjemand mal wieder eine Autobahn durch irgendein Gebiet bauen will oder so. Oder auch andere Dinge. Dann macht die das und die arbeitet mittlerweile für die Bundesregierung. Und ich habe mit ihr und über das Buch und im Gespräch mit ihr so viel über Ameisen gelernt, dass ich seither wirklich an keinem Ameisenhaufen mehr vorbeigehen kann, ohne darüber nachzudenken, was diese Tiere, wie großartig die sind und wie wenig man im Grunde darüber weiß im Vergleich zum Beispiel zu Bienen.
Das stimmt, ja.
Und ich war überrascht, jetzt auch selber, wenn ich nochmal drüber nachdenke, dass mir das wirklich noch sehr präsent ist. Dann in jüngerer Zeit berührend war, du hast es auch gepostet, das Video mit Florian Weber, als großartig. Wir zusammen diese Geschichte gemacht haben. Das war was. Schön. Florian ist einer der Pianisten, der mich in den letzten Jahren am meisten beeindruckt hat. Da ich relativ frankophil bin, kann ich mich auch an viele wunderbare Interviews mit Michel Godard erinnern zum Beispiel. Das auf jeden Fall ist jemand. Und eine Begegnung werde ich auch nie vergessen. Witzigerweise war die ausgerechnet in Rudolstadt bei dem Festival, wo ich ja seit Jahrzehnten rumfalle, im Programmbeirat unter anderem. Da bin ich mal Charlie Mariano begegnet.
Oh wow.
Genau, der war damals gerade mit seinem Indien-Projekt da. Ja. Und völlig überraschend, plötzlich ist er da backstage. Und ich hatte eigentlich an einen anderen Termin mit ihm gedacht und hatte ihn dann backstage angesprochen, ob wir ein Interview machen können. Er war total freundlich und entspannt und lächelt mich an und sagt, ja, natürlich. Und ich habe ihn gefragt, ja, wann denn? Und dann guckt er mich an und sagt, now.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Klar.
Für die HörerInnen, die ihn vielleicht nicht kennen, Charlie Mariano ist ein wahnsinnig toller Altsaxophonist, große Jazz-Legende gewesen, muss man auch sagen mittlerweile. Und auch vor Florian Weber, auch für die, die ihn vielleicht nicht kennen, ist der neue Pianist in der NDR Big Band. Vielleicht kommt er auch mal bei uns im Jazzmoves-Schnack vorbei, das fände ich auch sehr spannend.
Sollte er tun, da gibt es einige neue Themen.
Und Petra, du hast ihn bei NDR Kultur à la carte extra zu Gast gehabt in einer Live-Sendung, in der die HörerInnen die Möglichkeit hatten, Noten, also eine Tonfolge von vier Tönen, glaube ich, zu nennen. Und Florian hat dann live im Studio improvisiert mit diesen Tönen, die genannt wurden. Da war zum Beispiel Maria, glaube ich, war dabei. Ne?
Da, da, da.
Ja, genau. Und ich habe das eben gestern erst angeschaut und das fand ich sehr, sehr berührend und sehr beeindruckend, aber auch, was er da gemacht hat. Und die HörerInnen haben ganz unterschiedliche Ideen irgendwie da geliefert und er hat es wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend umgesetzt. Also es war wirklich wie ein tolles Konzert, bei dem man so live dabei war. Das kann ich nur empfehlen. Das gibt es auch noch bei NDR Kultur in der Mediathek zum Anhören.
Also das war auch was wirklich, sowas ist irgendwie so ein bisschen once in a lifetime.
Ja.
Das war auch Florians Wunsch. Also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und wir hatten öfter mal drüber gesprochen und er sagte, ach, lass uns das doch irgendwie mal machen. Und dann kam eben dieses neue Format auch und die Möglichkeit, das in dem Format zu machen. Und du hast es ja gehört, da waren eben auch Menschen dabei, die dann zum Beispiel, für Florian war das natürlich sehr anspruchsvoll, emotional, die dann zum Beispiel Buchstaben, in dem einen Fall die Buchstaben des Vornamens ihres vor kurzem verstorbenen Sohnes sich gewünscht haben.
Da muss man auch erstmal ein bisschen schlucken, wenn man sowas dann.
Genau, da muss man erstmal ein bisschen schlucken. Und Florian ist ein unglaublich feinfühliger und kluger Pianist. Für den war das auch anstrengend, aber der hat das ganz, ganz wunderbar gemacht. Und wir haben das dann quasi halt so on the fly.
Ja. Aber was für eine tolle Möglichkeit, auch im Jazz sowas überhaupt machen zu können, dass man solche genialen MusikerInnen hat, die einfach sowas auch sofort umsetzen können oder denen dann was dazu einfällt oder die sich auch drauf einlassen. Das ist ja auch ein großes Wagnis, weil man weiß ja nie, was einem dann zugeflogen kommt in dem Moment. Aber gerade das ist für mich ja mit eins der schönsten Eigenschaften, die der Jazz an sich hat.
Ja. Absolut. Also ich finde es auch faszinierend zu beobachten, wie er dann auch Improvisation entwickelt. Und das ist wahrscheinlich von Musiker zu Musiker natürlich auch unterschiedlich.
Ja.
Also bei ihm ist es wirklich so, er dann, wie er sich im Spielen dann da auch rantastet. Also gerade wenn du nur vier Töne Gerüst hast. Aber erstaunlicherweise sind dann eben doch Dinge vorhanden bei ihm, sowohl harmonisch, hat er so viel im Kopf, dass er dann andocken kann an bestimmte Dinge, auch emotional, und das dann entwickeln kann.
Ja.
Und das ist, er macht ja auch manchmal Solo-Konzerte, Solo-Improvisationen eine halbe Stunde, wo du auch denkst, what?
Ja, ganz genau. Aber bleiben wir mal noch beim Jazz in Hamburg vielleicht.
Ja.
Was bedeutet dir denn die Hamburger Jazz-Szene? Oder hast du Lieblingsorte hier, wo du dir gerne Live-Jazz anhörst oder wo du gerne hingehst, Lieblingsclubs?
Also tatsächlich habe ich viele tolle Konzerte im Mojo gehört, muss ich sagen. Also das finde ich auch nach wie vor von der Atmosphäre her super. Ist immer noch einer meiner Lieblingsclubs. Da stimmt die Form, da stimmt die Lage. Ist halt ein bisschen im Keller. Ne?
Ja.
Also, es gibt keine Plüschsessel, sondern es ist so ein bisschen schnörkellos und, und man hat einen sehr direkten Kontakt zu den Musikern, weil die Bühne auch toll liegt. Also das und auch von der Akustik her finde ich den Platz einfach, finde ich klasse. Und er hat auch eine gute Größe.
Das stimmt.
Ja, also das, wenn du jetzt vergleichst mit so großen Acts wie beim Elb Jazz.
Ja.
Ich höre Jazz auch gerne auf Kampnagel. Beim Überjazz Festival habe ich auch schon ganz tolle Konzerte erlebt, fällt mir jetzt gerade ein. Da gibt es auch tolle Räume, finde ich auch gut. Und es ist auch eine schöne, Kampnagel ist halt auch fürs Publikum toll, weil du gut kommunizieren kannst.
Ja.
Also es gibt ja ganz viele verschiedene Clubs in Hamburg, die Jazz anbieten. Und ich mag es immer ganz gerne, wenn man irgendwo ein paar Stufen runtergehen kann.
Ja, das stimmt, aber das kann ich verstehen. Du hast ja auch gerade das beim Elb Jazz die Hauptbühne moderiert. Da haben wir uns auch getroffen, zuletzt bei herrlichem Wetter ein Wochenende lang. Das war für mich so ein großes Highlight. Also auch, weil ich ja davor sehr lange krank war und mich Corona sehr heftig erwischt hat, trotz aller Impfungen. Und dann bei mir Elb Jazz quasi von 0 auf 100 oder vielleicht auf 1000 dann gleich wieder der Anfang war. Aber will man dann natürlich auch also unbedingt machen, weil es für mich auch eine große Ehre war, mit dem Hamburg-Album in Hamburg da irgendwie die Hauptbühne zu eröffnen. Und du hast auch die Jazzpreisverleihung an Silvan Strauß unter anderem ja moderiert und das war für dich bestimmt auch ein tolles Wochenende.
Das war ein sehr beeindruckendes Wochenende, auch die Energie zu spüren, vor allen Dingen vom Publikum.
Ne? Ja.
Also man hat dann von der Bühne, du merkst sofort, die Leute waren alle so froh, endlich wieder live Jazz hören zu können. Da gab es eine ganz, ganz, ganz viel Energie, die da einfach auch von den Leuten kam. Das war ziemlich beeindruckend. Und natürlich Silvan Strauß, den zu treffen und Maria Joao, die ja als heimliche, sagen, vor ihm verheimlichte Laudatorin eingeladen war. Das war auch ein ganz tolles Konzert. Und du fragst mich jetzt noch ein bisschen aus, aber du weißt schon, dass ich dich nachher auch noch was ein bisschen ausfragen werde.
Jederzeit. Ich musste auch gerade, ich hatte Silvan gerade mit in Indien dabei.
Ja, genau, siehst du.
Und da hat er ja auch noch erzählt, dass er in dem Moment, als Maria Joao dann irgendwie so schon neben der Bühne stand, dachte er, dass sie jemanden einen falschen Cue gegeben hat, weil sie doch noch gar nicht dran ist und hat überhaupt nicht verstanden, was sie da jetzt schon macht. Und er hat sich so gefreut.
Ja.
Also ich war leider nicht dabei, weil ich da schon wieder woanders gespielt habe, aber das scheint sehr gut aufgegangen zu sein, der Plan mit Maria als Laudatorin an Silvan für den Preis.
Das war sehr emotional, hat auch, finde ich, gut funktioniert. Also ich hatte da ja gar nicht so viel zu tun. Rekra hat vom Jazzbüro hat das meiste auch gemacht. Und aber Silvan hat sich unheimlich gefreut. Ist ein toller Musiker und die Band nachher hat auch toll gespielt. Und ich fand es auch toll, dass ich dich mit deinem Hamburg-Projekt auch mal live erleben konnte, so in voller
danke schön.
Voller Energie.
Danke, ja, das, wie gesagt, das war für mich wahnsinnig emotional. Ich hatte letztes Jahr schon nach der langen Corona-Pause, wo ja wirklich gar nichts ging, letztes Jahr im Sommer das erste Konzert bei Jazz Baltica vor 800 Leuten, was dann auch das war das erste Konzert mit dem Hamburg-Programm und dann halt auch gleich vor so einem großen Publikum am Timmendorfer Strand. Und jetzt dieses Jahr, nachdem ich so lange krank war und das hat sich echt gezogen, wie auch bei vielen anderen Kollegen und Kolleginnen. Das Thema wird ja immer jetzt so ein bisschen gern unter den Tisch gekehrt, weil es natürlich keiner mehr hören kann. Aber man darf wirklich nicht vergessen, dass für viele MusikerInnen, auch, also egal ob Sänger oder auch Bläser natürlich, das wirklich so eine arge Beeinträchtigung ist, wenn man nicht genug Luft bekommt. Ich bin da wirklich 1000 Tode gestorben auch. Und ich musste nicht ins Krankenhaus, um Gottes Willen. Also da hat es Leute noch viel schlimmer erwischt. Aber dass zum Teil da monatelang man einfach nicht zu seiner alten Form zurückkommt, weil der Körper das nicht zulässt. Und das macht einem wirklich Angst. Also ich habe da auch wochenlang gedacht, muss ich jetzt dieses Wochenende absagen? Kann ich nicht beim Elbjazz spielen? Und es war noch 2 Wochen vorher, sodass ich mir dachte, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und ich weiß, dass es ganz vielen anderen genauso geht. Deswegen da auch, also an der Stelle ein großes Lob und ganz viel Respekt für all die Kollegen und Kolleginnen, die da echt zu kämpfen haben einfach. Also nicht nur mit der gesellschaftlichen und politischen Situation, sondern dann unter Umständen eben auch noch mit der körperlichen, weil das ist dann irgendwann auch einfach mal ein bisschen viel. Aber an sich, ich habe es wahnsinnig genossen und es war ja dann auch so ein Festival-Set, sind ja dann eher 60 bis 70 Minuten und meins war am Nachmittag, das kam mir tatsächlich sehr entgegen und meinem Zustand. Ich habe das so genossen, das Feedback war so schön von den Leuten, man hat gemerkt, wie dankbar alle sind, dass man halt zusammen zu einem bestimmten Platz fährt und jetzt ist ja Blume und Voss auch wirklich ein schöner Ort in Hamburg, wo man gerne hinfahren möchte.
Wo man toll Jazz hören kann, finde ich, weil Jazz verträgt ja auch draußen.
Ja,
ne?
Und das war wirklich, ich habe so viel sehr wertschätzende Nachrichten bekommen von den Leuten, dass sie sich einfach freuen, dass das wieder geht und dass sie dabei sein konnten. Und auch die Presse war ja auch total voller lobender Worte für das ganze Festival und die Organisation und so. Und das hat, glaube ich, wirklich sehr vielen Leuten sehr, sehr gut getan.
Den Eindruck hatte ich auch. Es war auch richtig eine gute Stimmung und die Musiker waren alle super gut gelaunt. Und
das soll ich dich jetzt mal Fragen stellen lassen, bevor ich...
Du hast auch gesagt, du kannst, wenn dir noch was einfällt, frag ruhig. Ist mal eine neue Situation, mag ich eigentlich ganz gerne.
Ich wäre sonst noch kurz auf Jazz Moves tatsächlich zu sprechen gekommen, wo du ja jetzt neu Redaktionsleiterin bist und ja auch so ein bisschen Jazz in Hamburg nach außen gespiegelt werden soll, Konzertbesprechungen, was passiert, was für Clubs gibt es und da legst du ja jetzt dann erst so richtig los.
Genau, da lege ich jetzt erstmal so richtig los. Was im Sommerloch natürlich super easy ist. Ja. Naja, tatsächlich fuchse ich mich da halt jetzt noch rein. Ich bin ja erst seit Juni da.
Ja.
Und natürlich ist es erstmal wichtig zu gucken in Abstimmung auch mit dem Jazzbüro, weil da ist ja im Prinzip die Hauptorganisation, die Verantwortung dafür, wie viel wir machen können, weil natürlich spielt das Geld natürlich auch eine große Rolle. Und erstmal lerne ich jetzt gerade Stück für Stück unsere Autorinnen und Autoren kennen und da sind tolle Leute dabei mit super Ideen. Also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, mal einen Blick in das Jazzlab zu werfen von der Musikhochschule oder die neue Chefin vom Landesjugendjazzorchester vorzustellen. Das wird zum Beispiel das nächste Interview werden, was wir online setzen. Das ist mal ein kurzer Blick in die Zukunft. Und ich würde gerne relativ viel da machen, aber das muss man erstmal gucken, wie viel dann möglich ist, sowohl von den Leuten als auch vom finanziellen Volumen. Klar. Ich glaube, von den Themen her gibt es genug. Weil man kann den Blick durchaus auch ein bisschen weiten. Jazz ist ja eine Musik, die sich gerne auch mit anderen kontaktet.
Ja.
Und gerade auch mein Interesse für Weltmusik ist im Prinzip auch über den Jazz so ein bisschen gekommen, weil Jazzer ja viel mit Menschen aus anderen Kulturen, mit Musikern aus anderen Kulturen immer gearbeitet haben.
Ja.
Und von daher gibt's Bereiche, die ich spannend finde, auch mit reinzunehmen und zu beobachten, was da in Hamburg alles noch ein bisschen passiert. Und durchaus auch einen Blick ein bisschen nach draußen zu werfen, zu gucken. Und vielleicht auch, wenn jetzt irgendwie Leute in Hamburg natürlich spielen oder reinkommen, dass man da auch einen Blick drauf wirft.
Und du wirst mit Sicherheit ja auch beim Jazz Open Festival vor Ort sein, am Start sein. Das ist jetzt frisch angekündigt worden.
Ja, ja.
3. und 4. September, das könnt ihr euch schon mal vormerken, im Planten und Blumen am altbekannten Ort. Soll ich mal einmal hier kurz die Acts vortragen?
Das wäre super.
Wir haben Cleo und David Grabowski featuring Julius Gablik. Wir haben das Tap Collective mit Pat Appleton und Ken Norris. Tillmann Oberbeck Trio featuring Annalena Schnabel und Jörg Rossi. Sonja Beetz Posaunenauflauf. Bluff, Omar Sosa und die NDR Big Band. Carolina Strassmeier und Dori Monlack mit Claro und Skillback. Ganz schön tolles Line-up.
Ganz schön bunt, ganz schön.
Ja. Hier, wenn ihr euch da weiter informieren wollt, das findet ihr auf Instagram, aber auch bei jazzbüro-hamburg.de und bei jazz-moves.de werden auch die Einzelheiten und der Zeitplan noch bekannt gegeben.
Erstens das und wir posten auch regelmäßig natürlich, wenn es neue Artikel gibt oder so, dann geht das raus über Facebook, über Insta. Und genau, natürlich hier im Schnack auch.
Ja, das stimmt. Wir sind ja jetzt wieder regelmäßiger on air, hoffentlich.
Genau. Wir sind regelmäßiger on air und du hast auch tolle Gäste vorgeschlagen, wir haben tolle Ideen eigentlich.
Ja, es gibt ja, also für mich ist das ja wirklich der große Reiz daran, diesen Podcast mit zu moderieren, dass ich das total spannend finde, mit Kollegen und Kolleginnen oder auch natürlich mit Leuten, die ich noch gar nicht vorher persönlich kannte, einfach mich drüber zu unterhalten, wie ihre Sichtweise auf die Szene ist. Ich bin ja schon auch immer sehr gesellschaftspolitisch interessiert an den ganzen Themen und also für mich ist das auch immer ein Teil von dem, was ich als Musikerin mache, weil ich das ja mitverorten möchte, wo das alles so angesiedelt ist oder wie sich das auch entwickelt. Und da ist ja auch gerade im Moment jetzt nach der Corona-Zeit ist ja ganz viel auch neu im Entstehen, ganz viel ist auch vielleicht im Argen. Und da sind ja durchaus Themen da, die finde ich schon auch mitbesprochen werden müssen. Also man ist nicht verpflichtet dazu natürlich, weil ich weiß auch manchmal finden andere Leute das nicht notwendig, dass man als MusikerInnen sich selbst dazu äußert, weil sie dann sagen, ja, aber du machst ja schon die Musik, das reicht doch, aber so würde ich mich jetzt selbst nicht verorten. Da gibt es auch manchmal Leute aus dem Publikum, die einem das schon fast vorwerfen, weil sie sagen, ich will nur deine Musik hören und von den Rest kann ich in der Zeitung lesen, sozusagen.
Aha.
Da gibt es alles von bis. Da sind auch das Social-Media-Postfach ist ein Quell der Freude für Kommentare aller Art, was sowas angeht. Aber ich finde das total spannend.
Also ich merke, dass gerade beim Social Media, bei den Themen, da ist es so, dass viele Leute sehr engagiert sind, auch gerade wenn es um kulturpolitische, musikpolitische Fragen geht, wenn es darum geht, Musiker zu unterstützen. Da gibt es auch ziemlich drastische Stimmen, die aber teilweise nötig sind, um eben auch darauf aufmerksam zu machen, wie die Szene, wie es aussieht. Und ich merke halt auch immer wieder, dass, das würde ich auch gerne zum Beispiel bei Jazz Moves, ist das natürlich eine tolle Geschichte, weil du da eben auch Musiker porträtieren kannst oder Projekte vorstellen kannst, die wirklich hier sind und die, sagen wir mal, in den großen Medien einfach gar keinen Platz mehr haben oder überhaupt nicht groß berücksichtigt werden, deren Musik nicht so abgebildet wird oder wo die Geschichten nicht erzählt werden und so. Und das finde ich natürlich total spannend.
Jazz Moves auf jeden Fall auch im Blick behalten, auf allen Kanälen.
Auf allen Kanälen.
Auf allen Kanälen.
Genau. Und den wichtigen, ganz wichtig natürlich, weil bei Jazz Moves sieht man immer jeden Tag, wo man hingehen kann, wo es Jazz gibt, weil da ist der ultimative Hamburger Jazzkalender.
Ja, der ist wirklich ein tolles Tool. Also
das
seit
ist ein
ich
super
vor
Tool.
Vier Jahren hierher gezogen bin, habe ich da wirklich, also auch noch bevor ich dann selber den Jazz-Moves-Schnack mitmoderiert habe, habe ich da wirklich viel drauf geguckt. In diesem Sinne viele Grüße an Stefanie Jensen. Das ist die zuständige Mitarbeiterin im Jazzbüro, die den fleißig bestückt. Und auch wenn ihr selber Konzerte mitteilen möchtet, weil die vielleicht sonst untergegangen sind, da gibt es eine Adresse auf der Homepage, da könnt ihr euch direkt an den Konzertkalender oder in dem Falle an Stefan Jensen wenden und das mit auflisten lassen.
Genau. Und wenn wir schon gerade im Werbeblock gelandet sind und im Lobblock, was wichtig ist gerade bei Steffi, also ich bin auch immer offen für neue Autorinnen und Autoren, wenn jemand eine Idee hat oder was schreiben möchte, einfach eine E-Mail schreiben und dann schauen wir mal.
Ja, vielleicht auch ein paar Autorinnen. Ich meine, wie krass ist das eigentlich, dass wir beide hier jetzt als was sollen wir sonst hier sitzen? Aber dass wir beide jetzt hier sitzen.
Ich bin so geboren, ich kann nicht anders.
Und über Jazz reden. Also auch das
finde
ich super.
Ja, finde ich auch super. Kommt immer noch viel zu selten vor.
Ja, deswegen meldet euch, falls ihr Interesse habt.
So sieht's aus. Du hast jetzt noch gar nicht über Indien gesprochen.
Über Indien.
Ich bin ja froh, dass du überlebt hast.
Ja, mein Apotheker hat mich mit einer Großfamilienration diverser Medikamente ausgestattet und ich habe nichts davon gebraucht. Zum Glück. Es war ganz, ganz großartig. Es war sehr kurz, also es waren nur 6 Tage. Ich war vom Goethe-Institut in Kerala eingeladen, 2 Konzerte zu spielen in Trivandrum und in Kochi. Das war sehr, sehr kurzfristig, weswegen meine eigentliche Konzertband einfach nicht verfügbar war, weil die Jungs einfach auch noch zum Teil in anderen Projekten mitwirken und das nicht ging. Und ich habe aber die Hälfte von Toy Toy mitgenommen, also den Silvan Strauß an den Drums und den Alex Eckert an der Gitarre und dann noch den Achim Seifert am Bass, also lauter Hamburger Musiker, die aber zum Teil auch schon mit mir gespielt haben und schon auch einen Teil meines Programms kannten. Deswegen war das relativ problemlos. Und wir wurden so wahnsinnig herzlich da empfangen in der Gegend, in der Jazz keine große Rolle in den Medien oder im Konzertgeschehen spielt. In Indien oder gerade da in Südindien, wo wir waren, sind auch noch die Corona-Restriktionen relativ streng gewesen. Also da ist noch nicht viel wieder passiert. Da sind nicht viele Abendlokale, Veranstaltungsorte überhaupt offen. Das passiert wohl jetzt erst nach und nach. Noch dazu ist da gerade schon Monsunzeit. Das heißt, da sind eigentlich auch keine Touristen, sondern halt Einheimische. Seit Corona ist es wohl auch so, dass innerindischer Reiseverkehr zugenommen hat, also dass die Leute aus Nordindien dann zum Urlaub machen, eher nach Südindien reisen, was wohl früher weniger der Fall war. Und wir haben ein Konzert in Trivandrum in einem sehr, sehr schönen Hotel in so einem Veranstaltungssaal gespielt und das andere war in Kochi, mitorganisiert von der Metro Kochi. Quasi an einem Platz, wirklich mitten in der Stadt und auch in einer Geräuschkulisse, wie man sie sich in Indien so ungefähr vorstellt. Und das war eine der verrücktesten Locations, die ich auf jeden Fall jemals gesehen und bespielt habe. Die Technik, also die Tontechnik und die Bühnentechnik an beiden Orten war vom Allerfeinsten. Die haben so schnell alles aufgebaut und Soundcheck gemacht. Das war wirklich beeindruckend, also top technische Ausstattung, das lief alles super. Es hat auch nicht geregnet. Der Monsun sieht nicht so aus, dass es da jetzt 8 Stunden am Tag regnet, sondern das waren halt mal 10 Minuten dafür aber Sturzregen und dann war es aber auch wieder gut. Die Temperatur war vielleicht sogar ein bisschen angenehmer als hier, weil hier hat es zu der Zeit knapp 40 Grad gehabt und dort eher so 27. Natürlich sehr hohe Luftfeuchtigkeit dafür. Also wir sind wahnsinnig gut betreut worden. Goethe-Institut, die haben sich wirklich ein Bein ausgerissen. Oder sagt man Arm ausgerissen oder Bein ausgerissen?
Du kannst ja alles Mögliche ausreißen.
Die haben sich auf jeden Fall wahnsinnig bemüht um uns. Und die Konzerte waren so, das war so eine warmherzige Atmosphäre. Die Leute haben sich unfassbar drauf eingelassen, sich diese Musik anzuhören. Ich meine, die haben von mir noch nie was gehört vorher, außer jemand hat vorher mal auf meine Instagram-Seite geschaut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich medial in Indien irgendwie vertreten wäre. Mhm. Die sind da einfach trotzdem hingekommen, abgewartet, was passiert. Und da waren auch Leute, die gesagt haben, das war das erste Jazzkonzert, das ich in meinem Leben gehört habe. Die Leute haben sich bedankt nach den Konzerten. Die wollten alle Fotos mit uns machen. Die waren so neugierig auf so eine ganz positive Art. Die sind natürlich auch zum Teil nicht so übersättigt mit Angebot wie wir hier. Ich meine, bei uns ist ja nach wie vor sehr vieles jederzeit zugänglich oder man hat auch den Anspruch, dass alles immer da ist und alles zugänglich ist. Und da sieht man ja auch manchmal dann so spezielle Einzelheiten gar nicht mehr, weil ja ständig irgendwas verfügbar wäre. Und das ist dort nicht der Fall. Das ist natürlich jetzt, liegt auch daran, dass es einfach wirtschaftlich eine andere Situation ist, in der das Land ist. Deswegen will ich das jetzt nicht zu überspitzt als was Gutes herauszeichnen, weil das hat ja auch, das basiert ja auf einer bestimmten Tatsache, wie die Gesellschaft dort eben ist.
Klar.
Aber man hat den Leuten auf jeden Fall angemerkt, dass das was sehr, sehr, sehr Besonderes für sie war. Ich bekomme auch jetzt noch, ich meine, das ist jetzt gerade 2,5 Wochen her, aber ich bekomme fast täglich noch Nachrichten von Leuten aus Indien, die schreiben, wie schön das war oder wann wir wieder zurückkommen. Und es gab tatsächlich auch direkt so eine Art Folgeanfrage. Mal gucken, dass wir, wenn dann, noch ein bisschen in der Zukunft, weil ja, wie gesagt, die Infrastruktur für Jazz in Indien jetzt nicht so stark ausgebildet ist. Aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis, das ich nicht so schnell vergessen werde. Und die Jungs, die dabei waren, bestimmt auch nicht.
Klasse, super.
Richtig schön.
Und die Instrumente haben auch das Klima gut vertragen.
Ja, zum Glück. Es ist auch alles angekommen.
So eine Sache.
Ja, das ging zum Glück alles gut.
Ah.
Mein Koffer ist ein bisschen länger in Dubai geblieben als das restliche Gepäck, aber auch das ließ sich lösen im allgemeinen Flughafentumult, der im Moment einfach überall ist.
Mhm.
Kann ich nur raten, überall AirTags anzubringen, damit man das eigene Gepäck tracken kann.
Okay, guter
Tipp. Dann weiß man zumindest, an welchem Flughafen es steht, wenn man es suchen muss. Nee, aber das war wirklich ein sehr, sehr besonderes Ereignis so für mich.
Was kommt denn als nächstes? Was machen wir im nächsten Podcast? Wir haben ja schon ein paar Ideen gesammelt, vielleicht einen Ausblick schon. Jetzt, wo du aus Indien wieder zurück bist, dein Blick ist noch so ganz, ich sehe schon, du bist gerade geistig. Noch ein bisschen. Das war bestimmt ganz, ganz toll.
Ja, ich bin gerade im Kopf. Ich musste jetzt gerade eben quasi mein neues Album freigeben. Drum war ich, das war jetzt auch was sehr viel Raum und Zeit eingenommen hat die letzten Wochen. Das kommt erst im November raus. Aber da geht bei mir jetzt dann demnächst schon die ganze Pressearbeit wieder los mit dem neuen Album. Aber im nächsten Podcast hatten wir uns, glaube ich, ja vorgenommen, uns die NDR Big Band ein bisschen genauer anzugucken.
Ja, da gibt es ja auch einen guten aktuellen Grund dafür,
ja,
oder? Weil sie einen neuen Chef haben. Ja,
genau.
Ja, der ist seit Juli. Jetzt ist natürlich ein bisschen Sommerpause.
Ja.
Die hängen in verschiedenen Projekten rum. Aber es gibt ja zum Beispiel eben bei Jazz Open einen Auftritt. Aber es gibt auch davor schon Konzerte. Die haben einen neuen Chef, also keinen neuen Dirigenten. Das ist nach wie vor der Geir Lisne natürlich aus Norwegen. Aber es gibt einen neuen redaktionellen Chef, der Michael Dreyer, den vielleicht manche kennen als langjährigen künstlerischen Leiter und Intendanten und Erfinder vom Morgenland-Festival in Osnabrück. Kann man sich natürlich jetzt fragen, wieso hat man ihn jetzt ausgerechnet auf die Stelle des neuen Jazz-Leiters, NDR Big Band-Leiters gepackt? Was hat der Mann mit Jazz zu tun? Und das ist eine der Fragen, die er uns dann beantworten wird. Und Ingolf Burkhardt soll ja noch mitkommen. Ne? Der ist ja, glaube ich, am längsten mittlerweile in der Big Band, der Ingolf als Trompeter, seit über 25 Jahren.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile ist er schon auch ein bisschen stolz drauf, dass er so lange
dabei. Er kennt auf jeden Fall alle Geschichten.
Der kennt alle Geschichten. Und natürlich wollen wir dann auch wissen, wo soll es jetzt hingehen mit der Big Band. Ne? Neuer Chef, neuer Besen, was passiert, was soll jetzt neu sein?
Ja.
Was hat sich seither verändert? Ein paar Sachen habe ich schon Leuten hören, aber da will ich gar nicht vorgreifen.
Ja, aber da bin ich gespannt.
Das wollen wir uns
und
mal
bestimmt
angucken.
Auch die Hörer und Hörerinnen, weil die NDR Big Band ja immer einen großen Freundeskreis und Publikumskreis natürlich zieht.
Ja, und die haben ja auch immer verschiedene Gäste und verschiedene Projekte und müssen natürlich auch ein bisschen gucken, wo sie bleiben in der aktuellen Situation, auch mit öffentlich-rechtlich und alles das ist auch nicht so leicht. Und dann wolltest du ja gerne noch Gabriel Coburger ja, zu uns bitten, was ich auch toll finde.
Der ist bis dahin vielleicht aus seinem Urlaub wieder zurück, wo er sich gerade noch aufhält, aber der ist ja in Hamburg durchaus eine zentrale Figur so im Jazzgeschehen und ist bei Fat Jazz sehr stark mit engagiert und in diversen Projekten Aufnahmen mitgewirkt, hat ja bei der NDR Big Band auch schon oft mitgespielt und genau. Ich glaube, der hat auch viel aus Hamburg, über Hamburg und darüber hinaus auf jeden Fall zu sagen und zu erzählen und ist einfach ein großartiger Musiker und das würde mich auch sehr interessieren. Ihr könnt uns auch natürlich jederzeit Vorschläge und Wünsche schicken. Yay. Das macht ihr sowieso immer wieder fleißig und wir merken uns das auf jeden Fall alles und versuchen dem nachzukommen.
Unbedingt, klar. Ja.
Gibt es noch irgendwelche Fragen, Wünsche deinerseits?
Außer, dass ich jetzt gerne ein Espresso hätte.
Vielleicht können wir das noch einrichten, da würde ich auch nicht Nein sagen.
Da würdest du auch nicht Nein sagen, ne?
Nee, und ansonsten freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir.
Ich bin so gespannt, dass wir noch alles machen und hier in diesem Studio, das ist super. Ja, also falls ihr uns hier nicht die Aussicht zu, was ich nicht glaube. Nein. Also,
das ist eine andere Geschichte, der wir vielleicht auch mal noch uns widmen.
Schauen wir mal, erstmal ja.
Aber Jazz. Dann viel Freude beim Anhören vom Jazzmus-Schnack und wir sehen uns beim nächsten Mal und hören uns.
So sieht's aus.
Bis bald.
Bleibt neugierig. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.